Der Mensch ist nach dem Tode so, wie sein Leben in der Welt war. Dauer des Abschnittes etwa 40,5 Minuten. Das ist jedem Christen aus dem Worte Gottes bekannt, wird doch darin an vielen Stellen gesagt, dass der Mensch nach seinen Taten und Werken gerichtet und belohnt werde. Zudem kann jedem klar sein, der als Grundlage seines Denkens jenes Gute betrachtet, das wirklich gut und wahr ist, dass in den Himmel kommt, wer ein gutes Leben führt, in die Hölle aber, wer böse lebt. Wer hingegen dem Bösen verhaftet ist, der will nicht glauben, dass sich sein Zustand nach dem Tode, nach seinem Leben in der Welt richtet. Er denkt vielmehr, und zwar vor allem, wenn er krank wird, jedermann komme in den Himmel aus purer Barmherzigkeit, gleichgültig, wie er gelebt habe, und das wiederum hänge vom Glauben ab, den er aber vom Leben trennt. Von den vielen Stellen im Wort, in denen gesagt wird, dass der Mensch nach seinen Taten und Werken gerichtet und belohnt werde, möchte ich hier einige anführen. Des Menschen Sohn wird kommen in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln und dann einem jeden vergelten nach seinen Werken. Matthäus Kapitel 16, Vers 27. Selig sind die Toten, die im Herrn sterben. Ja, spricht der Geist, die sollen ruhen von ihren Arbeiten, ihre Werke aber folgen ihnen nach. Offenbarung Kapitel 14, Vers 13. Ich werde einem jeglichen unter euch nach seinen Werken geben. Offenbarung Kapitel 2, Vers 23. Ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen, und Bücher wurden aufgetan, und die Toten wurden gerichtet nach dem, was geschrieben steht in den Büchern, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die darin waren, und der Tod und die Unterwelt gaben die Toten, die darin waren, und sie wurden gerichtet, ein jeglicher, nach seinen Werken. Offenbarung Kapitel 20, Vers 12. Siehe, ich komme, und mein Lohn mit mir, einem jeglichen zu geben nach seinen Werken. Offenbarung Kapitel 22, Vers 12. Jeden, der meine Worte hört und sie tut, will ich einem klugen Manne vergleichen. Jeden aber, der meine Worte hört und sie nicht tut, will ich einem törichten Manne vergleichen. Matthäus Kapitel 7, Verse 24 und 26. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich kommen, sondern der den Willen tut meines Vaters in den Himmeln. Viele werden an jenem Tage zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Taten getan? Doch dann will ich ihnen bekennen, ich habe euch nie gekannt, weichet von mir, ihr Übeltäter. Matthäus Kapitel 7, Verse 21 bis 23. Alsdann werdet ihr anheben zu sagen, wir haben vor dir gegessen und getrunken, und auf unseren Straßen hast du gelehrt. Er aber wird sprechen, ich sage euch, ich kenne euch nicht, ihr Täter der Ungerechtigkeit. Lukas Kapitel 13, Vers 26 folgende. Vergelten will ich ihnen nach ihrem Werk und nach der Tat ihrer Hände. Jeremia, Kapitel 25, Vers 14. Jehova, deine Augen stehen offen über alle Wege des Menschen, dass du einem jeden gebest nach seinen Wegen und nach der Frucht seiner Werke. Jeremia, Kapitel 32, Vers 19. Ich will ihr Tun heimsuchen und ihnen vergelten, wie sie es verdienen. Hosea, Kapitel 4, Vers 9. Jehova, tut mit uns nach unseren Wegen und nach unseren Werken. Sacharja, Kapitel 1, Vers 6. Wo der Herr das letzte Gericht voraussagt, spricht er bloß von den Werken und dass diejenigen ins ewige Leben eingehen würden, die gute Werke getan haben, in die Verdammnis hingegen, die böse Werke getan haben. Matthäus, Kapitel 25, Verse 32 bis 46. Ebenso lautet es an vielen anderen Stellen, die sich mit der Erlösung und der Verdammnis des Menschen befassen. Es ist offenkundig, dass Werke und Taten das äußere Leben des Menschen bezeichnen, dass sich aber in ihnen die Beschaffenheit seines inneren Lebens ausdrückt. Unter den Taten und Werken wird aber nicht nur deren äußere Erscheinungsform verstanden, sondern auch, was sie innerlich sind. Jedermann weiß ja, dass jede Tat und jedes Werk dem Wollen und Denken des Menschen entspringt. Anders wären sie eine bloße Bewegung, vergleichbar einem Automaten und Roboter, ex automatis et simulacris. Die Tat oder das Werk sind daher an und für sich nur eine Auswirkung, so sehr beseelt und belebt von Wollen und Denken, dass sie eigentlich nur deren Wirkung und folglich auch deren äußere Form darstellt. Das bedeutet, dass Tat und Werk genauso beschaffen sind wie das Wollen und Denken, die sie hervorgebracht haben. Waren Gedanken und Wille gut, so sind es auch die Taten. Waren sie böse, gilt dasselbe für die Taten und Werke, wenn sie auch in ihrer äußeren Form vollkommen gleich erscheinen mögen. 1000 Menschen können das Gleiche tun, das heißt, uns vor die gleichen Handlungen stellen, sogleich, dass sie äußerlich kaum unterschieden werden können, und doch ist jede Handlung an sich verschieden, weil sie verschiedenem Wollen entspringt. Nehmen wir als Beispiel Aufrichtigkeit und Gerechtigkeit, die man seinen Mitmenschen erweisen soll. Der eine kann aufrichtig und gerecht an ihm handeln in der Absicht, dadurch aufrichtig und gerecht zu erscheinen, doch nur um seiner selbst und seiner Ehre willen. Ein anderer handelt um die Welt und seines Profits willen, ein dritter um des Lohnes und der Ehre willen, ein vierter aus Freundschaft, ein fünfter aus Furcht vor dem Gesetz und dem Verlust seines guten Rufes und seines Amtes, ein sechster, um dadurch jemanden für seine Absichten auch die Bösen zu gewinnen, ein siebter, um zu täuschen, andere wieder aus anderen Absichten. Die Taten aller dieser Menschen sind böse, mögen sie auch gut erscheinen, denn nur aufrichtig und gerecht an seinem Mitmenschen handeln ist gut, sie aber geschahen nicht aus Liebe zur Aufrichtigkeit und Gerechtigkeit, sondern aus Selbst- und Weltliebe. Aufrichtigkeit und Gerechtigkeit müssen dieser dienen, wie Knechte ihrem Herrn, der diese denn auch wenig schätzt und fortschickt, sobald sie ihm nicht mehr nützen. Menschen, die wirklich Liebe zur Aufrichtigkeit und Gerechtigkeit hegen, unterscheiden sich äußerlich scheinbar nicht in ihren Taten von den anderen. Einige von ihnen handeln aus dem Wahren des Glaubens oder aus Gehorsam gegenüber den Geboten im Worte Gottes, manche aus dem Guten des Glaubens oder aus ihrem Gewissen, weil das zur Religion gehört. Andere aus dem Guten der Nächstenliebe, weil man für seinen Nächsten sorgen soll. Bei einigen entspringen ihre Taten der Liebe zum Herrn, weil man das Gute um des Guten willen tun soll. Diese Menschen handeln folglich auch ehrlich und gerecht um der Ehrlichkeit und Gerechtigkeit willen, die sie lieben, weil sie vom Herrn stammen, in ihnen das zum Herrn ausgehende Göttliche liegt, und sie daher an sich eigentlich göttlich sind. Die Taten oder Werke dieser Menschen sind innerlich gut und deshalb auch äußerlich, da Taten oder Werke, wie oben gezeigt wurde, ganz so beschaffen sind wie das Denken und Wollen aus denen sie hervorgehen und ohne die sie nur automatische Bewegungen wären. Damit steht fest, was unter den Werken und Taten im Wort verstanden wird. Da sie dem Willen und Denken angehören, sind sie also auch eine Angelegenheit der Liebe und des Glaubens und folglich von gleicher Beschaffenheit wie diese. Es ist nämlich kein Unterschied, ob man von der Liebe oder vom Willen des Menschen spricht, und dasselbe gilt für die Begriffe Glaube und entschiedenes Denken des Menschen. Denn was der Mensch liebt, das will er, und was er glaubt, das denkt er auch. Wenn der Mensch liebt, was er glaubt, so will er es auch und führt es so weit wie möglich aus. Jeder kann wissen, dass Liebe und Glaube im Wollen und Denken des Menschen enthalten sind, nicht aber außerhalb derselben, denn der Wille ist es, der von der Liebe entfacht wird, während das Denken in den Dingen des Glaubens erleuchtet wird. Aus diesem Grunde werden nur jene Menschen erleuchtet, die weise zu denken vermögen, und soweit diese Erleuchtung reicht, denken sie dann das Wahre und wollen es auch, oder mit anderen Worten, glauben und lieben sie, was wahr ist. Wissen muss man jedoch, dass der Wille den Menschen bestimmt. Vom Denken gilt dies nur so weit, wie es dem Willen entspringt. Taten oder Werke entspringen beiden. Man kann also gut sagen, dass die Liebe den Menschen ausmacht, während das vom Glauben nur in dem Maße gilt, als er seinen Ursprung in der Liebe hat, und dass Taten oder Werke aus beiden hervorgehen. Das bedeutet, dass der Wille bzw. die Liebe der Mensch selbst ist. Denn alles Austretende gehört der Quelle an, der es entspringt. Heraustreten heißt, herausgeführt, in übereinstimmender Form dargestellt zu werden und in Erscheinung zu treten. Damit steht fest, dass ein von der Liebe getrennter Glaube überhaupt kein Glaube, sondern nur ein Wissen ist, ein Wissen, das keinerlei geistiges Leben in sich birgt. Ferner steht fest, dass eine Tat oder ein Werk ohne Liebe nicht eine Tat oder ein Werk des Lebens, sondern des Todes ist, also etwas, dem aufgrund der Liebe zum Bösen und dem Glauben an Falsches nur der Anschein von Lebendigkeit innewohnt. Unter diesem Anschein des Lebens wird der geistige Tod verstanden. Ferner muss man wissen, dass in seinen Taten oder Werken der ganze Mensch erscheint. Sein Wollen und Denken, beziehungsweise seine Liebe und sein Glaube, die sein Inneres bilden, sind nicht vollendet, ehe sie sich in den Taten oder Werken ausdrücken, die sein Äußeres darstellen. Was zu diesem Äußeren gehört, ist nämlich das Letzte, durch das jene sich abgrenzen. Ohne diese Begrenzungen sind sie wie etwas Ungestaltetes, das noch nicht ins Dasein hervortritt, somit noch nicht im Menschen ist. Denken und Wollen ohne Handeln, obwohl die Ausführung möglich wäre, gleichen einer Flamme, die in ein Gefäß eingeschlossen erlischt, oder auch einem Samen, der auf Sand gesät, nicht aufgeht, sondern samt seiner Fruchtbarkeit verdirbt. Denken und Wollen und dann auch Handeln gleicht hingegen einer Flamme, die ringsum Wärme und Licht verbreitet, oder dem Samen in gutem Erdreich, der zu einem Baum oder einer Blume emporkeimt und darin in Erscheinung tritt. Jeder kann auch wissen, dass Wollen und Nichthandeln, obwohl es möglich wäre, dasselbe ist wie Nichtwollen und das Lieben und das Gute nicht ausführen, obgleich man könnte, ebenso viel bedeutet wie gar nicht lieben. Denn bloß Denken, dass man wolle und liebe, verschwindet und vergeht, weil es ein vom Dasein getrenntes Denken ist. Die Liebe, die Absicht, ist die eigentliche Seele der Tat oder des Werkes. Diese Seele bildet ihren Leib in den aufrichtigen und gerechten Handlungen des Menschen. Der geistige Leib, der Leib des Menschengeistes, hat nur darin seinen Ursprung, das heißt, er wird lediglich aus dem gebildet, was der Mensch aus Liebe oder freiem Willen auch ausführt. Mit einem Wort, alles, was den Menschen und seinen Geist bildet, liegt in seinen Taten oder Werken. Damit dürfte feststehen, was mit dem Leben gemeint ist, das den Menschen nach dem Tode erwartet. Es besteht in seiner Liebe und dem daraus hervorgehenden Glauben nicht nur der Möglichkeit nach, sondern auch in der Verwirklichung. So sind es also die Taten oder Werke, weil diese alles in sich enthalten, was zur Liebe oder zum Glauben des Menschen gehört. Die herrschende Liebe erwartet den Menschen nach dem Tode und wird in Ewigkeit niemals verändert. Zwar hat jeder eine ganze Anzahl von Neigungen, Amores, doch beziehen sich alle auf seine herrschende Liebe und bilden zusammen mit ihr eine Einheit. Alles im Willen, das mit der herrschenden Liebe übereinstimmt, wird als Neigung, Amores, bezeichnet, weil es geliebt wird. Einige dieser Neigungen sind innerlicher, andere äußerlicher. Einige sind unmittelbarer, andere mittelbarer mit der herrschenden Liebe verbunden, stehen ihr näher oder entfernter und dienen ihr in verschiedener Weise. Alle zusammen bilden gleichsam ein Reich. In der Tat sind sie bei Menschen in dieser Weise geordnet, obwohl der Mensch davon keine Ahnung hat. Im anderen Leben wird ihm jedoch etwas davon offenbar, weil dort die Verbreitung des Denkens und der Neigung von ihrer Ordnung abhängt. Die Verbreitung in himmlische Gesellschaften, wenn seine herrschende Liebe aus himmlischen Liebesarten, in höllische Gesellschaften dagegen, wenn sie aus höllischen Neigungen besteht. Aus dem, was in den Abschnitten über die Weisheit der himmlischen Engel und über die Gestalt des Himmels ausgeführt wurde, kann man ersehen, dass jeder Gedanke und jede Neigung der Geister und Engel eine Verbreitung in bestimmte Gesellschaften erfährt. Was bisher ausgeführt worden ist, spricht jedoch nur das Denken des vernünftigen Menschen an. Um es auch den Sinnen fassbar zu machen, will ich Erfahrungen anführen, durch die diese Ausführungen verdeutlicht und bestätigt werden. Erstens, dass der Mensch nach dem Tode seine Liebe bzw. sein Wille ist. Zweitens, dass der Mensch in Ewigkeit so bleibt, wie er hinsichtlich seines Willens oder seiner herrschenden Liebe beschaffen ist. Drittens, dass in den Himmel kommt, wer eine himmlische und geistige Liebe besitzt, in die Hölle aber, wer eine fleischliche und weltliche Liebe ohne die himmlische und geistige aufweist. Viertens, dass der Mensch seinen Glauben nicht behält, wenn dessen Ursprung nicht die himmlische Liebe ist. Fünftens, dass es die tätige Liebe ist, welche bleibt, folglich sie das Leben des Menschen bestimmt. Erstens, der Mensch ist nach dem Tode seine Liebe bzw. sein Wille. Dies ist mir durch häufige Erfahrungen zur Weisheit geworden. Der ganze Himmel ist je nach den Unterschieden des Guten der Liebe in Gesellschaften eingeteilt. Jeder Geist, der in den Himmel erhoben und zu einem Engel wird, wird der Gesellschaft zugeführt, in der seine Liebe herrscht. Wenn er dort ist, fühlt er sich wie daheim, gewissermaßen wie zu Hause, wo er geboren wurde. Ein Engel nimmt das deutlich wahr und gesellt sich hier zu den ihm Ähnlichen. Geht er von da fort und kommt anderswohin, widerstrebt es ihm fortwährend, und er sehnt sich zu den ihm Ähnlichen, mithin zu seiner herrschenden Liebe zurückzukehren. Auf diese Weise entstehen die Gesellschaften im Himmel. Ähnliches gilt für die Hölle, wo sich die Geister ebenfalls aufgrund ihrer den himmlischen entgegengesetzten Liebesarten vereinen. Über die Gesellschaften, die den Himmel und ebenso die Hölle bilden, und ihre Unterscheidung aufgrund der Unterschiede der Liebe vergleiche man oben. Auch daraus können wir entnehmen, dass der Mensch nach dem Tode aus seiner Liebe besteht, weil dann alles entfernt und ihm gleichsam genommen wird, was nicht mit seiner herrschenden Liebe übereinstimmt, Wenn jemand gut ist, so wird alles von ihm abgerückt und gleichsam weggenommen, was nicht damit übereinstimmt oder abweicht. Und so wird er ganz und gar in seine Liebe versetzt. Ähnliches geschieht dem, der böse ist, nur mit dem Unterschied, dass ihm die Wahrheiten weggenommen werden, bis zu dem Punkt, dass schließlich jeder nur noch aus seiner Liebe besteht. Das geschieht, wenn der Geistmensch in seinen dritten Zustand versetzt wird, den wir weiter unten darstellen werden. Danach wendet sich der Mensch beständig seiner Liebe zu, die er damit stets vor Augen hat, wohin er sich auch wenden mag. Man kann alle Geister führen, wohin man will, solange man sie nur in ihrer herrschenden Liebe festhält. Sie vermögen nicht zu widerstehen, obwohl sie sich bewusst sind, was ihnen geschieht und wie sehr sie auch auf Widerstand sinnen. Mehrere Versuche, sich dagegen zu wehren, führten zu nichts. Ihre Liebe ist wie ein Band oder Seil, das sie gleichsam umschlingt und an dem sie gezogen werden können, ohne dass sie sich loszumachen vermögen. Aber auch den Menschen in der Welt widerfährt etwas Ähnliches. Auch sie werden durch ihre Liebe geführt und durch sie von anderen gelenkt. Das steigert sich jedoch, wenn sie zu Geistern werden, weil sie dann nicht mehr eine fremde Liebe zur Schau tragen oder was vortäuschen dürfen, das nicht ihr eigenes ist. Jede Gemeinschaft mit anderen Leben zeigt deutlich, dass der Geist des Menschen aus seiner herrschenden Liebe besteht. Soweit nämlich jemand in Übereinstimmung mit der Liebe eines anderen Geistes handelt und spricht, erscheint der Betreffende ganz wie er ist, mit vollem, heiterem und lebendigem Gesicht. Sobald dagegen jemand im Widerspruch zur Liebe eines anderen handelt und spricht, beginnt dessen Gesicht sich zu verändern und zu verfinstern und unsichtbar zu werden. Schließlich verschwindet er ganz, als ob er nie zugegen gewesen wäre. Ich habe mich oft darüber gewundert, weil so etwas in der Welt nicht passieren kann. Man sagte mir jedoch, dass etwas Ähnliches auch mit dem Geist im Menschen vorgehe, der einem anderen ebenfalls nicht mehr vor Augen steht, wenn er sich von ihm abwendet. Auch daraus wurde mir klar, dass der Geist seine herrschende Liebe ist, weil er alles an sich zieht und sich aneignet, was mit seiner Liebe übereinstimmt, alles andere aber zurückstößt und von sich wirft. Jede Liebe gleicht einem schwammigen oder porösen Holz, das nur die Flüssigkeiten aufsaugt, die seiner pflanzlichen Entwicklung zuträglich sind, und die übrigen abstößt. Sie gleicht auch den Tieren aller Art, die ihr Futter kennen und danach auswählen, ob es zu ihrer Natur passt, anderes aber verabscheuen. Jede Liebe will sich mit dem ihr Gemäßen nähren, die böse Liebe mit Falschem, die gute mit Wahrem. Es wurde mir einige Male zu beobachten erlaubt, wie etliche einfältig gute Geister die Bösen über das Wahre und Gute unterrichten wollten, diese aber das Weite suchten und, sobald sie zu ihresgleichen kamen, das mit ihrer Liebe übereinstimmende Falsche voller Begier ergriffen. Ich durfte auch mit ansehen, wie gute Geister über die Wahrheiten miteinander sprachen. Die anwesenden Guten hörten mit großem Interesse zu, die Bösen aber, die ebenfalls zugegen waren, achteten überhaupt nicht darauf, gerade als ob sie gar nichts hörten. In der Geisterwelt erscheinen Wege, von denen einige zum Himmel, andere zur Hölle führen, jeder zu einer ganz bestimmten Gesellschaft. Die guten Geister wählen nur die Wege, die zum Himmel führen, und zwar zu derjenigen Gesellschaft, in der das Gute ihrer Liebe herrscht. Die anderen Wege beachten sie nicht. Die bösen Geister wiederum suchen nur die Wege, die zur Hölle führen, und darin zu der Gesellschaft, in der das Böse ihrer eigenen Liebe herrscht. Andere Wege sehen sie entweder nicht oder wollen sie doch nicht beschreiten. Derartige Wege in der geistigen Welt sind wirkliche Erscheinungen, die Wahrem oder Falschem entsprechen. Deshalb bezeichnen im Wort die Wege Wahres oder Falsches. Diese Erfahrungsbelege bestätigen, was oben aus Vernunftgründen festgestellt wurde, nämlich, dass jeder Mensch nach dem Tode seine Liebe und sein Wille ist. Wir sagen Wille, weil der Wille selbst identisch ist mit der Liebe eines jeden Menschen. Zweitens. Der Mensch bleibt nach dem Tode in Ewigkeit so, wie er hinsichtlich seines Willens oder seiner herrschenden Liebe beschaffen ist. Auch das wurde mir durch viele Erfahrungen bestätigt. Ich durfte mit einigen Menschen reden, die vor 2000 Jahren gelebt hatten und deren Leben aus den Beschreibungen der Geschichtsquellen bekannt ist. Es zeigte sich, dass sie sich gleich geblieben waren und noch ganz so sind, wie sie beschrieben wurden. Hinsichtlich der Liebe, die ihr Leben hervorbrachte und der es entsprach, bestand keinerlei Unterschied. Andere hatten vor 17 Jahrhunderten gelebt und waren ebenfalls aus der Geschichte bekannt, wieder andere vor 4 Jahrhunderten, vor 3 Jahrhunderten und so weiter. Auch mit ihnen durfte ich reden und fand dabei, dass sie noch immer von der gleichen Neigung beherrscht waren. Der Unterschied bestand nur darin, dass das, was ihre Liebe angenehm gewesen war, sich nun in Entsprechendes verwandelt hatte. Engel erklärten, das Leben der herrschenden Liebe werde in Ewigkeit bei niemandem verändert, weil jeder identisch ist mit seiner Liebe. Würde diese bei einem Geist verändert, bedeutete das, ihn seines Lebens zu berauben oder ihn zu vernichten. Sie nannten auch die Ursache, nämlich, dass der Mensch nach dem Tode nicht mehr auf dieselbe Weise wie in der Welt durch Belehrung umgebildet werden könne. Der Grund dafür liegt darin, dass dann die letzte Grundlage, die aus natürlichen Erkenntnissen und Neigungen besteht, gleichsam eingeschläfert ist und nicht aufgeweckt werden kann, weil sie nicht geistig ist. Die mehr im Inneren liegenden Bereiche des Gemüts oder der Gesinnung ruhen aber auf dieser Grundlage, und zwar wie ein Haus auf seinem Fundament. Daher bleibt der Mensch in Ewigkeit so, wie das Leben seiner Liebe in der Welt gewesen war. Die Engel wunderten sich sehr darüber, dass der Mensch nicht weiß, dass jeder so beschaffen ist wie seine herrschende Liebe. Ebenfalls erstaunt sie der weit verbreitete Glaube, man könne aufgrund unmittelbarer Barmherzigkeit und bloßen Glaubens erlöst werden, ohne Rücksicht auf das Leben, das man geführt habe. Und schließlich war ihnen das Fehlen der Erkenntnis verwunderlich, dass die göttliche Barmherzigkeit eine mittelbare ist und darin besteht, dass man vom Herrn geführt wird, in der Welt ebenso wie hernach in der Ewigkeit, und dass diejenigen durch die Barmherzigkeit geführt werden, die nicht ins Böse verstrickt sind. Viele Menschen wissen auch nicht, dass der Glaube eine Neigung zum Wahren ist, die aus der himmlischen, vom Herrn stammenden Liebe hervorgeht. Drittens. In den Himmel kommt, wer eine himmlische und geistige Liebe besitzt, und in die Hölle, wer eine fleischliche und weltliche Liebe ohne die himmlische und geistige aufweist. Dies bestätigte sich mir an all denen, die ich in den Himmel erhoben bzw. in die Hölle geworfen sah. Die Ersteren hatten ein Leben aus himmlischer und geistiger Liebe geführt, das Leben der Letzteren hatte auf fleischlicher und weltlicher Liebe beruht. Die himmlische Liebe besteht in der Liebe des Guten, Aufrichtigen und Gerechten, eben weil es gut, aufrichtig und gerecht ist, und im Tun desselben aus Liebe. Infolgedessen führen jene ein Leben der Güte, Aufrichtigkeit und Gerechtigkeit, und darin besteht das himmlische Leben. Wer die genannten Dinge um ihrer selbst willen liebt und sie im Leben tut oder übt, der liebt auch den Herrn über alles, weil ja diese Dinge von ihm stammen, und er liebt zugleich auch den Nächsten, weil das Gute der Nächste ist, der geliebt werden soll. Die fleischliche Liebe hingegen besteht darin, dass man Güte, Aufrichtigkeit und Gerechtigkeit nicht um ihret, sondern um seiner selbst willen liebt, um sich dadurch einen guten Ruf, Auszeichnungen und Vorteile zu verschaffen. Diese Menschen haben bei ihrer Güte, Aufrichtigkeit und Gerechtigkeit nicht den Herrn und den Nächsten im Auge, sondern sich selbst und die Welt, und diese Täuschung bereitet ihnen auch noch Vergnügen. In Wirklichkeit lieben sie in diesem auf Täuschung beruhenden Guten, Aufrichtigen und Gerechten etwas Böses, Unaufrichtiges und Ungerechtes. Da nun die Art der Liebe das Leben eines jeden Menschen in dieser Weise bestimmt, so werden alle, sobald sie nach dem Tode in die Geisterwelt gelangen, auf ihre Beschaffenheit hin geprüft und mit denen in Verbindung gebracht, die von der gleichen Liebe beseelt sind. Alle, bei denen es die himmlische Liebe ist, mit den Bewohnern des Himmels, und die anderen, bei denen es die fleischliche Liebe ist, mit den Bewohnern der Hölle. Sobald sie den ersten und zweiten Zustand durchlaufen haben, werden sie dann endgültig getrennt, so daß sie einander nicht mehr sehen oder erkennen. Jeder verwandelt sich nämlich in seine Liebe nicht nur im Hinblick auf sein Gemüt, seine inneren Bereiche, sondern auch äußerlich, das heißt im Hinblick auf sein Gesicht, seinen Körper und seine Sprache. Auch äußerlich wird nämlich jeder zum Abbild seiner Liebe. Schwerfällig dunkel, schwarz und missgestaltet erscheinen jene, die fleischliche Liebe sind. Lebhaft, strahlend, weiß und schön hingegen alle, die himmlische Liebe sind. Auch hinsichtlich ihrer Gesinnungen und Gedanken unterscheiden sie sich völlig voneinander. Die Verkörperungen himmlischer Liebe sind zugleich auch einsichtig und weise, die der fleischlichen Liebe dumm und wie vor den Kopf geschlagen. Wenn einem erlaubt wird, Denken und Neigungen der Geister zu untersuchen, die von himmlischer Liebe erfüllt sind, in ihren inneren und äußeren Bereichen, so erscheinen erstere als Licht, einige sogar als flammendes Licht, letztere in den mannigfaltigen schönen Farben des Regenbogens. Dagegen stellen sich die inneren Bereiche der von fleischlicher Liebe beherrschten wie etwas Schwarzes dar, weil sie verschlossen sind, und bei einigen sehen sie wie dunkle Glut aus, bei denen nämlich, die innerlich von bösartiger Hinterlist erfüllt waren. Das Äußere von allen, in denen die fleischliche Liebe herrscht, zeigt sich von schmutziger Färbung und bietet einen traurigen Anblick. Die inneren und die äußeren Bereiche des Gemüts und der Gesinnung werden in der geistigen Welt sichtbar gemacht, so oft es dem Herrn gefällt. Die der fleischlichen Liebe Verfallenen nehmen vom Licht des Himmels nichts wahr, es ist für sie Finsternis. Das höllische Licht dagegen, ein Licht wie von glühenden Kohlen, ist für sie wie helles Licht. Im Lichte des Himmels verfinstert sich auch ihr inneres Sehen derart, dass sie wahnsinnig werden. Deshalb fliehen sie davor und verbergen sich in Höhlen und Schluchten, in einer Tiefe, die davon abhängt, wie weit sie das Falsche aus ihrem Bösen entwickelt haben. Auf der anderen Seite aber schauen die Verkörperungen der himmlischen Liebe, je innerlicher oder höher sie ins Licht des Himmels gelangen, alles desto heller und schöner, und desto größer ist die Einsicht und Weisheit, mit der sie die Wahrheiten erfassen. Die der fleischlichen Liebe Verfallenen können in der Wärme des Himmels gar nicht leben, denn diese Wärme ist die himmlische Liebe, wohl aber in der Wärme der Hölle, die eine Liebe zur Grausamkeit anderen gegenüber ist, die ihnen nicht geneigt sind. Geringschätzung anderer, Feindschaften, Hassausbrüche, Rache bereiten dieser Liebe Vergnügen, und wenn die Geister sich ihnen ergeben, empfinden sie das als ihr Leben und wissen überhaupt nicht, was es bedeutet, anderen Gutes zu tun aus dem Guten selbst und um des Guten willen, vielmehr nur, was es heißt, Gutes aus böser Absicht und um des Bösen willen zu tun. Wer der fleischlichen Liebe verfallen ist, kann im Himmel auch nicht atmen. Wird ein solcher böser Geist dahin gebracht, schnappt er nach Luft wie jemand, der mit dem Tode kämpft. Umgekehrt aber atmen die der himmlischen Liebe Ergebenen umso freier und leben umso mehr aus der Fülle des Lebens, je mehr sie innerlich im Himmel sind. All dies führt zur Feststellung, dass die himmlische und geistige Liebe den Himmel bei den Menschen bildet, weil dieser Liebe alles Himmlische eingeschrieben ist. Ohne die himmlische und geistige Liebe stellt die fleischliche und weltliche Liebe die Hölle bei Menschen dar, weil diesen Arten der Liebe alles Höllische eingeschrieben ist. Damit liegt am Tag, dass in den Himmel kommt, wer eine himmlische oder geistige Liebe aufweist, in die Hölle hingegen, wer statt derselben eine fleischliche und weltliche Liebe hegt. Viertens. Der Mensch behält seinen Glauben nicht, wenn dessen Ursprung nicht die himmlische Liebe ist. Das hat sich mir durch so viele Erfahrungen bestätigt, dass es ein ganzes Buch füllen würde, wollte ich anführen, was ich darüber gesehen und gehört habe. Ich kann bezeugen, dass sich bei denen, die der fleischlichen und weltlichen Liebe ergeben sind, die himmlische und geistige jedoch missachten, gar kein Glaube findet. Bei ihnen kann gar kein Glaube sein, sondern stattdessen nur Wissen oder Überredung, dass etwas wahr sei, weil es ihre Liebe dient. Mehrere, die den Glauben zu haben meinten, wurden zu wirklichen Gläubigen gebracht und mussten nun, nachdem sie mit ihnen verkehren konnten, erkennen, dass sie gar keinen Glauben besaßen. Sie bekannten nachher auch, dass das bloße Fürwahrhalten, Credere, eines Wahren oder des Wortes Gottes nicht Glaube, Fides, bedeute. Glauben heiße vielmehr das Wahre aus himmlischer Liebe lieben und aus innerer Neigung wollen und tun. Es wurde mir auch gezeigt, dass ihre Überredung, die sie fälschlich als Glauben bezeichneten, dem winterlichen Lichte glich, bei dem infolge der mangelnden Wärme alles auf Erden gefriert, im Eis erstarrt und unter Schnee begraben wird. Das Licht ihres Überredungsglaubens wird denn auch, sobald die Strahlen himmlischen Lichtes darauf fallen, nicht allein zugleich ausgelöscht, sondern sogar in dichte Finsternis verwandelt, in der sich niemand erkennt. Gleichzeitig verfinstert sich dann ihr Inneres derart, dass sie überhaupt nichts mehr verstehen und schließlich aufgrund des Falschen wahnsinnig werden. Ihnen wird daher alles Wahre, das sie aus dem Wort und aus der Lehre der Kirche gewusst und an das sie zu glauben vorgegeben hatten, weggenommen. Stattdessen werden sie mit allem Falschen vertraut gemacht, das mit dem Bösen ihres Lebens übereinstimmt. Tatsächlich werden sie alle in ihre Grundneigungen und zu gleicher Zeit in das damit übereinstimmende Falsche versetzt, und weil das Wahre dem Falschen ihres Bösen widerspricht, entwickeln sie einen Hass darauf, verabscheuen es und stoßen es von sich. Aufgrund all meiner Erfahrungen hinsichtlich Himmel und Hölle kann ich bezeugen, dass alle, die entsprechend der Lehre den Glauben allein bekannt hatten, im Hinblick auf ihr Leben jedoch dem Bösen ergeben waren, sich in der Hölle befinden. Ich habe gesehen, wie sie zu vielen Tausenden hinabgestürzt wurden, worüber in dem Buch vom jüngsten Gericht und vom zerstörten Babylon berichtet wurde. Fünftens. Die tätige Liebe ist es, die bleibt. Folglich ist sie das Leben des Menschen. Das geht ebenso aus den angeführten Erfahrungsbelegen hervor, wie auch daraus, was oben über die Taten und Werke dargelegt wurde. Die tätige Liebe ist das Werk und die Tat. Man muss wissen, dass alle Werke und Taten zum Bereich des sittlichen und bürgerlichen Lebens gehören und daher nach Aufrichtigkeit und Geradheit sowie nach Gerechtigkeit und Billigkeit streben. Aufrichtigkeit und Geradheit betreffen das sittliche, Gerechtigkeit und Billigkeit das bürgerliche Leben. Die Liebe, der sie entspringen, ist entweder himmlischer oder höllischer Natur. Werke und Taten des sittlichen und bürgerlichen Lebens sind himmlisch, wenn sie himmlischer Liebe entspringen. Denn was aus ihr geschieht, stammt vom Herrn, und was vom Herrn stammt, ist samt und sonders gut. Umgekehrt sind Taten und Werke des sittlichen und bürgerlichen Lebens höllisch, wenn sie aus höllischer Liebe, das heißt aus der Selbst- und Weltliebe hervorgehen. Was aber aus dem Menschen selbst geschieht, ist in sich samt und sonders böse. Tatsächlich ist der Mensch an sich betrachtet oder hinsichtlich seines eigenen nichts als Böses.